Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Einführung von Pida und der Wolf. Wen darf ich Ihnen zunächst vorstellen? Den Autor und die Regisseurin. Der Autor Sam Max arbeitet international an der Schnittstelle von Theater, Performance und Film. Seine Texte sind geprägt von einer analytischen Auseinandersetzung mit Körpern als politischen Schauplätzen. Sexualität, Gender, Gewalt und Klassenverhältnisse erscheinen bei ihm nicht als private Erfahrungen, sondern als gesellschaftlich produzierte und regulierte Zustände. Sam Max' Schreiben bewegt sich dabei zwischen Intimität und struktureller Analyse und fragt nach den Bedingungen, unter denen Begehren, Zugehörigkeit und Ausschluss entstehen. Seine Arbeiten wurden auf internationalen Festivals präsentiert und auf deutschsprachigen Bühnen gezeigt, unter anderem im Kontext der Berliner Festspiele. Die Regisseurin Jessica Weißkirchen versteht Theater als einen Raum der Verhandlung von Macht, Verantwortung und Blickregimen. Ihre Arbeiten untersuchen, wie politische und soziale Ordnungen sich in Körpern, Räumen und Spielweisen einschreiben. Ausgehend von einer präzisen Textarbeit entwickelt sie Inszenierungen, die theatrale Mittel nicht illustrieren, sondern befragen. Wer spricht? Wer wird gesehen? Und unter welchen Bedingungen wird Bedeutung auf der Bühne hergestellt? Als Bestandteil ihrer künstlerischen Praxis engagiert sich Weißkirchen kulturpolitisch für solidarische Arbeitsstrukturen im Theater und verbindet ästhetische Forschung mit institutioneller Kritik. Worum geht's? Pida und der Wolf erzählt die Geschichte von Peter, einem Mann, Ehemann und Vater, dessen Leben zwischen Familie, Erinnerung und verdrängtem Begehren steht. Die Handlung bewegt sich auf mehreren Zeitebenen. Zwischen Peters Kindheit, seiner Gegenwart als Vater und einem nächtlichen Treffen, das sich als entscheidender Wendepunkt erweist. Erzählt wird das Geschehen unter anderem aus der Perspektive von Peters Sohn, der als Jugendlicher rückblickend und kommentierend durch das Stück führt. Ausgangspunkt der Handlung ist Peters Alltag mit seiner Frau und seinem Sohn in einem brüchigen Haus. Erinnerungen an frühere Erfahrungen von Ausgrenzung, Beschämung und Gewalt begleiten ihn ebenso wie die unausgesprochene Nähe zu Ilja, einem Freund aus der Schulzeit. Diese Vergangenheit bleibt als Fragment präsent und überlagert Peters gegenwärtiges Leben. Parallel dazu verabredet sich Peter über Nachricht mit einem Mann, der im Stück als der Wolf bezeichnet wird. Das Treffen findet in einer Bar und später in der Wohnung des Wolfs statt. Was zunächst als Sexdate beginnt, entwickelt sich zu einer Situation zunehmender Kontrolle, Erniedrigung und Gewalt. Peter wird gezwungen, sich Regeln zu unterwerfen, wird beobachtet, fotografiert und körperlich wie psychisch bedrängt. Der Raum füllt sich mit weiteren Figuren, einer Wolfsrotte, die die Gewalt verstärken und ritualisieren. Im Verlauf des Abends verdichten sich die Ebenen von Vergangenheit und Gegenwart. Peters Sohn tritt als Figur in das Geschehen ein. Erinnerungen und aktuelle Ereignisse greifen ineinander. Die Familie, insbesondere die Beziehung zwischen Vater, Mutter und Sohn, wird Teil der Konfrontation. In einer eskalierenden Situation geraten alle Figuren in einen Strudel aus Zwang, Alkohol, Tanz, Drohung und öffentlicher Bloßstellung. So endet das Stück offen und in einer extremen Zuspitzung. Gewalt, Erinnerung und familiäre Bindungen lassen sich nicht mehr trennen. Die Begegnung mit dem Wolf wird zum Punkt, an dem Peters Geschichte, die Geschichte seines Sohnes und die Geschichte kollektiver Gewalt ineinanderfallen. Dies ist eine Geschichte aus einem Land weit, weit weg von hier. Es reicht nicht aus, pauschal festzustellen, dass in Russland, genauer in Tschetschenien, homophobe Gewalt stattfindet, ohne zugleich die eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu betrachten. Denn die Zuschreibung von Gewalt ausschließlich nach dort reproduziert eine Form imperialer Selbstgerechtigkeit und verfehlt die strukturellen Mechanismen, die Diskriminierung und Gewalt überall begünstigen. Historisch und aktuell zeigen Studien und Berichte, dass auch in Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten queere Menschen homophoben Angriffen, verbaler Gewalt und institutioneller Ausgrenzung ausgesetzt sind. Sei es durch Hasskriminalität, fehlende rechtliche Anerkennung oder subtile Ausschlüsse im Alltag. Diese Doppelperspektive ist wichtig, um nicht in eine moralische Hierarchisierung von Leid zu verfallen, sondern gemeinsame Muster von Macht, Normativität und Ausschluss zu erkennen und zu benennen. Gerade im kulturellen Kontext, etwa wenn eine russische Erzählung auf die Bühne gebracht wird, die Gewalt thematisiert, braucht es ein reflektiertes Bewusstsein dafür, dass bestehende Narrative über Russland häufig von Stereotypen geprägt sind. Patrimonialismus als Herrschaftsform in Tschetschenien. Patrimonialismus beschreibt eine Herrschaftsform, in der Macht nicht über abstrakte Regeln oder Institutionen, sondern über persönliche Loyalitäten, Patronagenetzwerke und familiäre Bindungen ausgeübt wird. In Tschetschenien unter Ramzan Kadyrov sehen wir genau das. Staatliche Institutionen, Sicherheitskräfte und Ressourcen dienen primär der Sicherung von Loyalität und Kontrolle, nicht der Rechtsstaatlichkeit. Kulturell ist diese Form der Herrschaft eng verbunden mit tradierten Normen über Familie, Männlichkeit und sogenannte Ehre. Diese sozialen Normen werden politisch instrumentalisiert, etwa in der systematischen Verfolgung von LGBTQI+-Personen. Unter Kadyrov kam es zu willkürlichen Festnahmen, Folterungen und Ermordungen von Männern, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie homosexuell sind. Offizielle Narrative leugnen die Existenz von Homosexuellen in Tschetschenien und stigmatisieren sie als unmoralisch, was Gewalt indirekt legitimiert. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive zeigt sich hier, wie personalisierte Macht und die Instrumentalisierung von sozialen Normen zusammenwirken. Patrimoniale Herrschaft nutzt kulturelle Werte zur Stabilisierung der eigenen Kontrolle und schafft gleichzeitig einen Raum, in dem Gewalt gegen marginalisierte Gruppen strukturell ermöglicht wird. Über Disidentifikation als Stilfigur und Ausgangspunkt solidarischer Gegenpraxis. Doch die Kriminalisierung und Verfolgung von Homosexualität, aber auch Transidentität oder Queersein an sich lassen sich als ein Prozess verstehen, in dem queere Subjekte systematisch markiert werden. Homosexualität wird dabei nicht nur als Regelabweichung, sondern als aktive Bedrohung für die soziale Ordnung konstruiert. Solche Diskurse greifen auf extreme Zuschreibungen zurück. Queere Menschen erscheinen als unkontrollierbar, gewalttätig, kindergefährdend oder moralisch entmenschlicht. Diese rhetorische Überzeichnung dient dazu, staatliche Repression, gesellschaftliche Ausgrenzung und sogar physische Gewalt zu legitimieren. Die Figur des kriminellen Homosexuellen fungiert somit als Projektionsfläche kollektiver Ängste und als Rechtfertigung für Überwachung und Bestrafung. José Esteban Muñoz' Konzept der Disidentifikation bietet einen zentralen theoretischen Zugang, um zu verstehen, wie queere Subjekte mit genau solchen Gewalt- und Stigmatisierungsdiskursen umgehen. Disidentifikation beschreibt eine Praxis, die weder vollständige Anpassung an dominante Normen noch deren vollständige Ablehnung bedeutet. Stattdessen werden feindliche kulturelle Bilder, Narrative und Codes angeeignet, überzeichnet oder umgedeutet, um ihre Gewalt sichtbar zu machen und sie gegen sich selbst zu wenden. Gerade in Kontexten realer Verfolgung erhält Disidentifikation eine existenzielle Dimension. Wenn offene Identifikation lebensgefährlich ist, bleiben oft nur indirekte, ironische oder übersteigerte Formen des Ausdrucks. Queere Kunst, Performance oder subkulturelle Praktiken nutzen dann die Sprache der Gewalt, um deren Logik zu entlarven. Sam Max distanziert die Handlungsebene der Figur Peter durch hyperrealistische, gesprochene Regieanweisungen. Diese werden von der Erzählerfigur Peters Sohn veräußert oder auch von den anderen Figuren, die in der dritten Person über sich selbst sprechen. Diese Stilfigur des Eleismus ist ein zentrales dramaturgisches Element in der Vorlage. Bereits im Titel präsent: Märchenmotive. Der Ausgangspunkt von Sam Max, nämlich das Musikmärchen Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew, erzählt die Geschichte des mutigen jungen Peter, der trotz der Warnungen seines Großvaters hinaus in die Natur geht. Dort begegnet er einem Vogel, einer Ente und einer Katze und plötzlich einem gefährlichen Wolf. Mit Mut und List gelingt es Peter, den Wolf zu fangen, während die Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden. Sam Max kehrt diese Welt ins Negativ. Es entsteht ein Albtraum. Dieser Albtraum, aber auch die Rückbindung an das Kindermärchen, sind zentral für das Konzept von Jessica Weißkirchen und ihrem Team. Wanda Traub entwickelte eine Ausstattung, die sich bewusst an Märchenmotiven orientiert, ohne ins Illustrierende zu kippen. Bühne und Kostüme arbeiten mit klaren Silhouetten, ornamentalen Mustern und reduzierten Farbflächen, die an Scherenschnitt, Schattenfiguren und alte Bilderbücher erinnern. Diese Motive tauchen wie Fragmente auf, in projizierten Umrissen, in grafischen Stoffmustern oder in klaren Kostümkonturen, die die Figuren fast zu Zeichen oder Archetypen werden lassen. Gleichzeitig bricht die Gestaltung die Märchenhaftigkeit immer wieder auf und verleiht ihr eine dunklere, zeitgenössische, tiefere Note. Die Bühne wirkt wandelbar und symbolisch, weniger als konkreter Ort, denn als Projektionsfläche für innere Zustände, Erinnerungen und Bedrohungen. Die Kostüme greifen diese Ästhetik auf, indem sie mit starken Kontrasten, abstrahierten Formen und wiederkehrenden Mustern arbeiten, die Figuren klar voneinander unterscheiden und ihre Rollen innerhalb der Erzählung sichtbar machen. Die musikalische Ebene von Komponistin Chiara Strickland knüpft unmittelbar an Sergei Prokofjews Musikmärchen Peter und der Wolf an, versteht diese Vorlage jedoch nicht als Zitat, sondern als Ausgangspunkt. Strickland übernimmt die Idee, Figuren und Situationen musikalisch klar zu charakterisieren, übersetzt dieses Prinzip aber in eine zeitgenössische Klangsprache. Ihre Komposition verbindet instrumentale Motive mit atmosphärischen Klangflächen und modernen Soundelementen und schafft so einen Spannungsraum zwischen Vertrautem und Neuem. Anklänge an Prokofjews Struktur und Dramaturgie sind spürbar, werden jedoch verfremdet, verdichtet und emotional zugespitzt. So entsteht eine Musik, die das Märchenhafte hörbar macht, es zugleich aber bricht und in eine assoziationsreiche, oft unruhige und ambivalente Klangwelt überführt. Besonders im Zusammenspiel von Ausstattung und Musik entsteht eine Inszenierung, die Märchenmotive nicht nostalgisch erzählt, sondern sie als poetische, zugleich verstörende Bilder und Klänge von ihren Ausgangsmotiven emanzipiert. Nun wünsche ich Ihnen einen berührenden, anregenden Theaterabend mit Pida und der Wolf.